Wir in unserer Predigtreihe bei Lukas Kapitel 21, das könnt ihr schon mal aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Und heute ist unser Predigttext Lukas 21 ziemlich lang, die Verse 5 bis 24. Ich möchte es heute in der Predigt nicht komplett vorlesen, sondern in Abschnitten. Immer einen Abschnitt und dann dazu was sagen. Und möchte auch, bevor ich mit dem ersten Abschnitt anfange, möchte ich gern eine Einleitung bringen, die die Mütter unter euch, glaube ich, am besten verstehen können. Und zwar geht es um die Geburt und um die Wehen, die vor einer Geburt einsetzen bei einer werdenden Mutter. Und ihr wisst aber sicherlich alle, und ich habe da extra nochmal nachgeguckt, es gibt diese Vorwehen, die noch nicht so schlimm sind, die man vielleicht auch manchmal gar nicht so richtig merkt am Anfang oder nur leicht schmerzhaft sind und auch sehr unregelmäßig sind. Vielleicht nur so ein kleines Ziehen im Unterbauch, so fängt's an. Und dann gibt's aber später auch stärkere Wehen, Geburtswehen oder Eröffnungswehen, wie man die nennt, die also in kürzeren Abständen folgen, die auch länger sind, die intensiver sind und die Schmerzen der Frau nehmen dabei auch zu. Und das Interessante ist, dass eben die Bibel und der Herr Jesus auch von Wehen spricht im Zusammenhang mit den Krisen, die je weiter die Weltzeit vorrückt und die Weltenuhr geht, desto mehr auch zunehmen werden. Und diese Wehen, von denen die Bibel spricht, die läuten quasi das Ende des jetzigen Zeitalters ein. Noch nicht das Ende der Welt, das dürfen wir nicht falsch verstehen, aber diesen Zeitabschnitt, in dem wir uns jetzt auch bewegen. Und sie läuten, so wie auch die Wehen, ja was Neues einläuten, nämlich die Geburt des Kindes, läuten auch diese göttlichen Wehen das anbrechende messianische Zeitalter ein, wo der Herr Jesus dann kommt und sein tausendjähriges Reich aufrichtet, wie die Bibel sagt. Nicht in unserem Abschnitt, aber in dem Paralleltext im Matthäusevangelium, da sagt der Herr Jesus in Vers 8, Kapitel 24, dies alles ist der Anfang der Wehen, und da kommt dieses Wort vor. Seine prophetische Aussage des Herrn. Und er sprach von diesen anfänglichen Wehen im Blick auf einige endzeitliche Zeichen, wie zum Beispiel religiöse Verführungen, Kriege, Hungersnöte oder sich ausbreitende Epidemien und auch Erdbeben. Und wie schon gesagt, die Wehen einer schwangeren Frau, wenn die Geburt näher rückt, verstärken sie sich, so werden auch die Nöte und diese Gerichte Gottes sich im Lauf der Zeit verstärken. Wenn die Wiederkunft des Herrn Jesus naht, dann werden also diese Wehen, diese göttlichen Wehen, diese Krisen auch an Intensität, an Dramatik, auch an Unheil zunehmen. Bis, wie die Bibel an mehreren Stellen sagt, in den letzten 3,5 Jahren, das ist klar definiert interessanterweise, vor dem Erscheinen des Herrn Jesus die sogenannte große Trübsalzeit beginnt und einsetzen wird, von der es in Matthäus 24, Vers 21 heißt, dass es eine große Drangsal sein wird, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Das heißt, auch Schrecknisse zum Beispiel des Zweiten Weltkriegs werden nichts sein gegenüber dieser Drangsal. Das müssen wir wissen. Wobei wir als Gemeinde wissen, dass der Herr uns, die wir ihn kennen, zuvor zu sich nehmen wird. Aber es wird Gläubige zu dem Zeitpunkt geben, aus Nationen und auch aus dem Volk Israel. Diese Zeit, die ich gerade angesprochen habe, diese letzten Jahre sind auch die Zeit des sogenannten Antichristen. Die Bibelleser wissen, dass im Propheten Daniel davon gesprochen wird, im Kapitel 9, dass diese Zeit 7 Jahre dauern wird. Die Zeit des antichristlichen Herrschers, wenn er sich auf den Thron setzt. Und eben die zweite Hälfte, also 3,5 Jahre, sind dann die schlimmsten göttlichen Wehen, die über die Erde hereinbrechen werden. Ich möchte jetzt aber zum heutigen Predigttext kommen, also Lukas 21, 5 bis 24. Und die Situation, in der wir uns jetzt befinden, also damals nach den ersten 5 Versen, die ja letzte Woche Predigttext waren, ist, dass der Herr Jesus ja erst am Opferkasten war und dann das Schärflein der Witwe beobachtet hat, wie sie das eingeworfen hat und über das Geben und über das Herz eines Gebers gesprochen hat, dass er nun den Tempel verlässt an diesem Tag. Und er wird ihn auch nicht mehr betreten. Und anhand dieses Tempels, dieses wunderschönen Bauwerkes, was alle sehen und die Jünger machen ihn ja auch aufmerksam, kündigt der Herr nun an, was in Zukunft geschehen wird. Zeichen, also Wehen, die etwas ganz Neues in der Geschichte Gottes mit seinem Volk und mit dieser Welt allerdings sehr schmerzhaft einleiten werden. Und interessant ist, dass es schon die Zukunft der Apostel, die damals dabei waren bei der Rede Jesu, betreffen wird und ihre Generation, dass es die Zukunft der zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht entstandenen, aber kurz danach entstehenden Gemeinde Jesu betreffen wird, also auch uns in dieser Zeit, dass es die Zukunft des Gottesvolkes Israel betreffen wird und sogar die Zukunft eben der ganzen Welt. Wir werden sehen, wie sich die prophetischen Ankündigungen des Herrn Jesus hier in Lukas 21 oder auch Matthäus 24, ist die Parallelstelle, Markus 13, in den Schrecken des jüdischen Krieges, das war 66 bis 70 nach Christus, vorerfüllt haben. Und gleichzeitig beziehen sich diese prophetischen Aussagen auch auf unser Zeitalter und eben diese endzeitliche große Trübsalzeit vor dem Beginn des tausendjährigen Reiches. Und das ist oft so in der Prophetie, dass wir manchmal eine Vorerfüllung haben und dann eine spätere Erfüllung, die sich auf mehrere Zeiten bezieht. Ich lese jetzt Lukas 21, den ersten Abschnitt, Vers 5 bis 7. Jesus sagt, die Zerstörung des Tempels voraus, ist hier überschrieben. Und als etliche von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sprach er, was ihr da seht, es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht abgebrochen wird. Sie fragten ihn aber und sprachen, Meister, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann es geschehen soll? Bis dahin. Wir müssen da was wissen über den Tempel. Der Tempel in Jerusalem, der zur Zeit Jesu existierte, ich glaube, das weißt du, Harry, am besten, aber ich denke, ich sage nichts Falsches, war eines, wenn nicht gar das schönste, prächtigste, wunderbarste Bauwerk zur damaligen Zeit. Denn der König Herodes hatte ab 20 vor Christus angefangen, den bestehenden Tempel, das war ja schon der zweite Tempel, unheimlich zu verschönern, sagenhaft auszugestalten, auszubauen, auch deutlich zu vergrößern. Und da waren also, wie es hier auch steht, Weihegeschenke, also da waren mit Edelmetall, mit Gold verzierte Dinge überall angebracht. Es war sogar, habe ich gelesen, die Ostmauer mit Goldplatten bedeckt, dass die aufgehende Sonne auf dieses Gold schien und einen wunderschönen Glanz verbreitet hat. Die Steine waren mehrere Meter groß, manche von diesen Steinblöcken in den Stützmauern, manche bis zu 12 Meter groß, 400 Tonnen habe ich gelesen, so ein Stein. Also das war ein gewaltiges Bauwerk. Und wenn du schon mal auf die feste Kuppel gegangen bist und deinem Besucher gesagt hast, schau mal die tolle Burg an, dann ist doch klar, dass die Jünger eigentlich immer, wenn sie mit Jesus da waren, begeistert und sagten, was ist das für ein Gebäude, schau doch Jesus, was für Steine, was für Verzierungen, unglaublich. Und es wird einen neuen Tempel im tausendjährigen Reich geben, der noch besser sein wird. Aber jetzt macht eben Jesus irgendwie mit seiner Aussage dieser ganzen Freude ein jähes Ende. Denn er spricht und sagt nicht einfach, ja, stimmt, wie toll, sondern er sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben von diesem Bauwerk. Komplett ruiniert wird es werden. Abgebrochen. Und natürlich sind die Jünger verstört und auch neugierig und stellen dann diese Frage, und eigentlich sind es drei Fragen, die uns Matthäus 24, die Parallelstelle, zeigt, nämlich erstens, wir haben es ja in Vers 7 gehört, wann wird es alles geschehen? Und auch diese Katastrophe hier in der Hauptstadt Jerusalem und mit dem Tempel. Zweitens, gibt es Zeichen vor deiner bevorstehenden Wiederkunft und auch Zeichen, wann dein Reich anbrechen wird? Und das fragen sie in Vers 7. Und Jesus beginnt jetzt also in den folgenden Versen diese Frage zu beantworten. Zeichen, die im Vorfeld geschehen werden. Vielleicht, wenn wir nochmal das Beispiel strapazieren mit den Wehen, so wie dieses erste Ziehen im Unterbauch, was so eine werdende Mutter spürt, wenn das Baby so tiefer ins Becken rutscht. Welche Zeichen sollen also geschehen am Ende des jetzigen Zeitalters, auch dann die schlimmeren Wehen natürlich, als Vorboten dessen, was kommen soll? Und da lesen wir jetzt weiter in Vers 8 bis 11. Da sprach er, also Jesus, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es und die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nun nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt noch nicht so bald. Dann sprach er zu ihnen, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Zeichen, die das Ende des jetzigen Zeitalters kennzeichnen werden. Wir haben es gehört. Auch in der Lesung, in dem anderen Text, in dieser anderen Rede hat Jesus das schon gesagt gehabt. Religiöse Verführungen, Irrlehrer, falsche Christusse, falsche Propheten, die werden sich mehr und mehr Gehör verschaffen. Unruhen, Revolutionen, Kriege, militärische Auseinandersetzungen werden stattfinden und Menschen in Angst und Schrecken führen. Interessant ist, dass in Vers 10 sogar noch ein besonderer Krieg im Unterschied zu den Kriegen in Vers 9 genannt wird. Und der wird ja so beschrieben. Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Arnold Fruchtenbaum ist ja ein zu Jesus bekehrter Jude, also ein messianischer Jude, der gleichzeitig ein Bibellehrer ist. Und der hat geschrieben, kennt sich ja mit jüdischen Ausdrücken aus, dass dieser Ausdruck eine Nation gegen die andere, ein Königreich gegen die andere, dass dieser jüdische Ausdruck immer größere Kriege oder sogar für die damalige Welt also globale Kriege bedeutet. Also Kriege, wo nicht nur zwei Völker auf einem kleinen Fleckchen gegeneinander streiten, sondern ein großes Ausmaß. Und so könnte der Herr Jesus tatsächlich mit diesem Vers 10 schon, was waren das für Kriege? Das waren die zwei Weltkriege in dem 20. Jahrhundert. Das waren Kriege, wo wirklich fast die ganze Welt beteiligt war. Zum ersten Mal in der Geschichte. Das scheint schon eine Wehe oder so ein Vorbote der sich nähernden Wiederkunft Jesu zu sein. Andere Zeichen erwähnt der Herr Jesus noch in Vers 11. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Also das sind hier Naturkatastrophen, Nahrungsmittelknappheit, Epidemien, Pandemien und auch kosmische Ereignisse. Und alles das, was wir also hier in diesen Versen 8 bis 11 jetzt gerade gelesen haben, sind also Antworten des Herrn Jesus auf die Frage, an welchen Zeichen man die bevorstehende Wiederkunft und das Anbrechen seines Reiches erkennen kann. Jetzt würden wir heute natürlich so ein bisschen Einhalt gebieten und vielleicht sagen, Moment, wenn wir in die Geschichte gucken der letzten 2000 Jahre, dann merken wir, da waren schon viele falsche Christusse. Da waren schon viele falsche Propheten. Irrlehren, Sekten, sonst was. Geistliche Verirrungen gibt's schon immer, christliche Irrtümer. Kriege gab's auch schon immer. Naturkatastrophen gab's auch schon immer. Hunger, Epidemien waren schon immer da. Also eigentlich in der kompletten Zeitspanne zwischen Jesu erstem Kommen und seinem Wiederkommen war das alles irgendwie auch schon da. Ich möchte nur drei Beispiele nennen. Denkt mal an den 30-jährigen Krieg, 1618 bis 1648. Das war in Europa vor 400 Jahren ein furchtbarer Krieg auch. Eigentlich auch schon fast so wie ein Weltkrieg der damaligen Welt. Oder denkt mal an den schwarzen Tod, die Pest. Was war das für eine Pandemie? Im Mittelalter, ich habe gelesen, ein Drittel der europäischen Bevölkerung wurde hinweggerafft. Oder Erdbeben werden hier genannt. Ich habe nachgelesen, das tödlichste Erdbeben überhaupt war ein Erdbeben in Shanxi in China im Jahr 1556, bei dem schätzungsweise 830.000 Menschen starben. Also auch schon knapp 500 Jahre her. Das heftigste Erdbeben in jüngerer Zeit, könnt ihr euch bestimmt alle noch erinnern, war der Tsunami im Indischen Ozean 2004. Wurde ja durch ein Erdbeben ausgelöst und hat insgesamt 230.000 Todesopfer gefordert. Wir sehen also, dass man eigentlich, wenn man von Endzeit spricht, sagen muss, mit der Himmelfahrt hat die Endzeit schon begonnen. Das ist eine ganz lange Phase. Die geht eigentlich schon 2000 Jahre. Was da alles passiert ist, was Jesus hier sagt. Wir sehen also, dass sich diese Phase über einen längeren Zeitraum erstreckt. Und irgendwie ist es ja auch bei der Geburt so, denn fast keine Mutter hat eine Vorwehe und in der nächsten Minute ist das Kind da. Es gibt manchmal so Fallgeburten oder sowas, aber eigentlich dauert das ein paar Stunden. Das ist also eine gewisse Zeitspanne, die die Mütter überstehen müssen. Da sind viele Wehen hintereinander, die werden immer stärker und es kann manchmal sogar einen Tag dauern. Oder wenn man Pech hat, vielleicht 1,5 Tage. Also eine Zeitspanne, die wirklich lang andauert. Diese Endzeit vor der Geburt mit den Wehen. Und so ist es eben im Großen betrachtet auch jetzt hier mit der Geschichte dieser Welt, deren Ablauf Gott festgelegt hat. Und vielleicht erinnert ihr euch auch, dass bei Gott ja eine ganz andere Zeitrechnung gilt. Denn die Schrift sagt, ihr sollt es nicht übersehen, Geliebte, ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. So ein Tag von Vorwehe bis Geburt, ja, bei dem Herrn sind das 1000 Jahre. Und umgedreht, 1000 Jahre wie ein Tag. Er hat eine andere Zeitrechnung, weil er über der Zeit steht, weil er ewig ist. Und deswegen kann man auch, wenn jetzt zum Beispiel morgen ein Krieg ausbricht, dann können wir nicht einfach sagen, okay, übermorgen kommt der Herr wieder, nur weil der Krieg ausbricht. Es gab ja schon, wie gesagt, den 30-jährigen Krieg und da ist der Herr auch nicht gekommen. Und den Zweiten Weltkrieg und da ist der Herr auch nicht gekommen. Das muss also noch gar nichts heißen. Oder wenn jetzt nach Corona eine neue Pandemie ausbricht. Klar, Jesus hat es vorhergesagt, aber es muss nicht sein, dass dann schon gleich die Geburt des neuen Zeitalters kommt. Das müssen wir einfach bedenken. Außerdem muss zuvor die sogenannte Entrückung geschehen, dass wir als Gläubige zum Herrn entrückt werden und dann erst brechen die schlimmen Wehen ja aus, wie die Schrift sagt. Aber noch etwas ist wichtig. Was Jesus also hier ankündigt, wo wir gesagt haben, das passiert alles schon jetzt so als Vorwehen, es bezieht sich eben wie in der Prophetie so oft gleichzeitig auch auf eine andere Zeit, nämlich auf diese kürzere Endzeit im engeren Sinne, also wirklich auf die letzten Jahre. Und wir wissen das aus dem Matthäusevangelium, weil es in Matthäus 24, wo das Gleiche berichtet wird wie hier, da gibt es eine ganz deutliche Zäsur in der Rede und das ist Vers 9. Und da spricht nämlich Jesus von dem Gräuel der Verwüstung. Und der Gräuel der Verwüstung, da sagt die Schrift ganz klar, das bezieht sich auf diesen antichristlichen Herrscher in den letzten 7 Jahren. Und die Worte, die Jesus da gebraucht, es ist das Gleiche, was er hier auch sagt in den Versen 8 bis 11. Und deswegen können wir daraus schließen, dass sich das, was Jesus hier sagt, auch unter verstärkten Vorzeichen mit so einem Dreifach-Plus vielleicht in den letzten Jahren vor seiner Wiederkunft ereignen wird. Nur schlimmer als jetzt. So wie die Geburtswehen da, wo die Frau wirklich am Kämpfen ist, viel schlimmer waren wie die erste kleine Wehe. Das, was kurz vor der Geburt eben passiert. Also müssen wir festhalten, Naturkatastrophen, Epidemien, Hunger, Irrlehren und Kriege kennzeichnen einerseits unser jetziges Zeitalter, sind Etappen hin zu dem Reich, was Jesus aufbauen wird, wenn er kommt. Andererseits, wenn jetzt schon in unserer Zeit all das quasi als Vorwehen geschieht, dann werden diese genannten Zeichen gleichzeitig in viel schlimmerem Ausmaß in Zukunft als intensivere Geburtswehen in diesen 7 Jahren vor Jesu Erscheinen in dieser sogenannten Trübsalzeit ausbrechen. Sie beginnen mit der Thronbesteigung des Antichristen. Wer sich dafür interessiert, kann das nachlesen im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, in Daniel 9, Vers 27 und auch in Offenbarung 13. Kriege, Unruhen, religiöse Irrtümer, Verstrickungen, Naturkatastrophen, wirtschaftliche Nöte und diese kosmischen Zeichen werden sich dann also noch deutlich verschärfen, stärker werden, schlimmer werden. Extreme Wehen. Und dann macht Jesus interessanterweise eine Rückblende, als er das uns vorgestellt hat, dieses Krisenszenario in Vers 12. Denn da formuliert er auf einmal vor diesem Allen. Na, das wäre so, wie wenn wir uns jetzt über irgendwas unterhalten, zum Beispiel wie wir hier umgezogen sind, und dann sagt jemand vor dem Ganzen, waren wir in Tambach. Das wäre dann eine Rückblende noch einmal Jahre zuvor. Und das macht Jesus auch vor diesem Allen. Also in diesem Abschnitt möchte Jesus jetzt beschreiben, was schon die Apostel, die das hören, erleben werden, was also innerhalb von Jahrzehnten geschehen wird, nicht Jahrtausenden. Und ihr könnt es in der Apostelgeschichte nachlesen, was jetzt gleich kommt ab Vers 12. Denn da wird schon beschrieben, wie die Gläubigen der ersten Jahre und der ersten Jahrzehnte und die Gemeinden der ersten Jahrzehnte, wie die zunehmend jüdischen und auch heidnischer Gegnerschaft ausgesetzt wurden. Wir lesen, wie bereits die Apostel und Jünger vor Gericht gestellt wurden. Und dann hat sich genau das ereignet, was wir hier in der Lesung gehört haben. Der Herr hat ihnen eingegeben, wie sie sich verteidigen konnten. Und teilweise konnten die hohen Priester nichts dagegen sagen. Die waren überführt. Die haben sich gewundert, wie können die so reden, die ungelehrten Fischer und was die alle waren. Interessant ist, wenn wir mal die Jünger des Herrn, die 12, wir ziehen Judas ab, denn Judas ist vor dem letzten Abendmahl hinausgegangen, hat den Herrn verraten und hat sich aufgehängt. 11 blieben übrig. 10 von diesen Aposteln sind als Märtyrer gestorben, haben ihr Leben für ihre treue Hingabe und für ihr missionarisches Wirken für den Herrn gelassen oder mussten es lassen. Einem hat Gott einen anderen Weg vorbereitet und das war Johannes. Der ist ganz alt geworden, vielleicht 90 oder 100. Und er durfte das Johannesevangelium schreiben, die 3 Johannesbriefe und die Offenbarung. Ein Verfasser wichtiger biblischer Bücher. Aber die 10 seiner Freunde, die mit Jesus gingen, sind alle für Jesus gestorben. Und die Geschichtsschreibung sagt, dass Petrus sogar umgedreht gekreuzigt wurde. Also wie sein Herr, nur vielleicht noch schlimmer. Ich lese mal ab Vers 12. Vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen, um meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt, denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht widersprechen noch widerstehen können. Es kommt auch ein sehr bedrückender Abschnitt, wir haben es schon gehört vorhin in der Lesung, ähnlich. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden. Und man wird etliche von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Ist eigentlich erschreckend, was für leidvolle Erfahrungen hier vor den Aposteln standen. Und wie sich das auch wirklich leidvoll erfüllt hat. Wegen ihres Glaubens mussten sie das erdulden. Aber auch hier ist es so offensichtlich, dass das, was die Apostel damals erlebten und diese ersten Christen in die Generation nach Jesus, das war eigentlich auch nur wie so eine Vorschattung oder wie so ein Vorläufer für die schlimmen Verfolgungen, die die Christen der letzten Jahre vor Jesu Wiederkunft erdulden müssen. Es wird noch schlimmer werden. In Offenbarung 13, Vers 15 steht, dass dann zu dieser Zeit alle getötet werden, die den Antichristen nicht anbeten werden. Und dann können wir uns vorstellen, das werden viele sein. Die meisten werden ihn natürlich anbeten. Aber wir wissen aus der Offenbarung, wenn ihr andere Kapitel anschaut, wie viele Menschen dann noch zum Glauben kommen werden. Wahrscheinlich durch die 144.000 erwählten Juden. Vielleicht alles Missionare, durch die zwei Zeugen, die es dann gibt. Es wird in der Endzeit, auch wenn die Gemeinde nicht mehr da ist, viele Gläubige geben. Und viele werden aufgrund dieser Tatsache, weil sie sich weigern, den Antichristen anzubeten, wie die Offenbarung auch in Kapitel 6 sagt, hingeschlachtet werden um des Wortes Gottes willen. Und sie jammern unter dem Altar Gottes. Herr, wann ist es zu Ende? Dann wird ihnen gesagt, bis eure Brüder alle auch eingegangen sind. Und dann wird der Herr euch rehabilitieren und ein Ende machen. Als Vorschattung dieser schlimmen endzeitlichen Verfolgung der letzten Jahre erleben aber auch, und jetzt sind wir wieder in unserer Zeit, viele Glaubensgeschwister, die wir jetzt haben, die vielleicht nicht in Deutschland leben, die erleben jetzt auch schon Verfolgung. Und nur, weil sie sich zu Jesus bekennen, weil sie Christen sind. Wir kennen Open Doors, wir kennen die Missionswerke, die uns das sagen. Das sind meistens Glaubensgeschwister, die vielleicht in diktatorischen Regimen leben oder in Regimen, die eine andere Staatsreligion haben. Und im Kleinen hat vielleicht jeder von euch auch schon erlebt, dass er mit Unverständnis konfrontiert war, weil er Jesus gehört, vielleicht sogar mit Verachtung von Ungläubigen. Und ich möchte nicht wissen, keiner von uns weiß, sofern die Erde dann noch steht und der Herr will, wie die Verhältnisse in Europa in 50 Jahren sind. Ne, vielleicht im Jahr 2075. Vielleicht geht's uns dann so wie den Christen in Marokko. Wer weiß? Gott weiß es. Deswegen müssen wir, oder die Christen, die dann leben, krisenfest sein. Aber wir auch schon. Aber welche Siegesbotschaft setzt der Herr denn gegen dieses Szenario? Trotz des körperlichen Leides oder gar Todes oder auch seelischen Leides, dass viele verfolgte echte Christen leiden müssen, wird der Herr sie bewahren. Nicht unbedingt körperlich, wie man gehört, viele müssen sterben, aber er wird ihre Seele bewahren zum ewigen Leben. Er wird sie aufbewahren zu seiner Herrlichkeit im Himmel und das muss gemeint sein mit kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen, weil ihr mehr wert seid als die zwei Spatzen. Er passt auf euch auf. Ihr müsst vielleicht für ihn leiden. Ihr müsst euer Leben vielleicht für ihn geben. Aber euer Heil wird nicht verloren gehen. In diesem Sinne wird kein Haar von eurem Haupt verloren gehen. Dafür wird der Herr sorgen, wenn du ihm gehörst. Martin Luther hat schon vor 500 Jahren gedichtet. Es war auch eine notvolle Zeit, schwere Zeit. Das ist ein ganz starker Glaubenssatz. Nehmen Sie uns den Leib, gut, er, Kind und Weib. Lass fahren dahin, Sie haben es kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben, das Reich Gottes, zu dem er dich oder mich als Gläubigen berufen hat, das kann niemand nehmen. Zum Schluss geht es jetzt hier in dieser Rede um die heilige Stadt Jerusalem. Jesus beschreibt hier, was ungefähr 40 Jahre nach seiner Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt im jüdischen Krieg durch die Übermacht der römischen Legionen passieren wird. Und ich lese den letzten Teil des Predigttextes Lukas 21, Vers 20 bis 24. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Was sind das für Zeiten? Was ist das für ein Ausdruck? Zeiten der Heiden. Es ist auch eine längere Epoche. Das ist nämlich die Epoche von der ersten schlimmen Zerstörung Jerusalems, und wann geschah die? Durch die Babylonier, schon 586 vor Christus. Eigentlich bis zur Wiederherstellung Israels im tausendjährigen Reich. Das sind die Zeiten der Nationen. Die Zeiten der Heiden, die Gott ihnen einräumt. Und in dieser Zeit wird Jerusalem zertreten. Das heißt, es wird vielleicht nicht komplett diese über 1000 Jahre, wer weiß, wie lang es eben noch sind, sondern es wird in dieser Zeitspanne immer wieder von Heiden, von Nationen beherrscht werden. Das heißt, die Juden werden immer wieder die Kontrolle über Israel verlieren. Wir haben das in der Geschichte gesehen, dass es immer wieder passiert ist. Und es wird auch wieder passieren, dass heidnische Mächte Jerusalem zertreten werden. Das heißt, es wird jetzt nicht so sein, dass vielleicht in dem Jahr 2026 Israel ganz Jerusalem für sich beansprucht und darüber herrscht, komplett. Und dann bleibt es so bis Jesu Wiederkunft. Es wird nicht so bleiben. Es wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und das ist eine ganz ernste, jahrhundertelange Strafe des Herrn. Wofür? Jesus kam in sein Eigentum. Er kam nach Jerusalem und die Seinen haben ihn verworfen als Messias. Und stellt euch jetzt vor, was das eigentlich für eine Züchtigung Gottes ist. Zertreten von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Jerusalems Zerstörung durch die Römer im Jahr 70 nach Christus war eine erste schreckliche Vorerfüllung dieser Prophetie. Die römischen Legionen haben es kurz und klein geschlagen. Es hat Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, glaube ich, Tote gegeben, wenn nicht gar noch mehr. Die eigentliche Erfüllung dieser Prophetie, Jerusalem zertreten, ist natürlich wieder in den letzten Jahren, bevor Jesus wiederkommt, wenn der Zorn des Herrn also noch einen Militärschlag herbeiführen wird, bevor er dann die Stadt Jerusalem durch sein Erscheinen auf dem Ölberg retten wird. Woher wissen wir das? Ein Prophet sagt es ganz deutlich. Ein Prophet, der auch viel über das Ende schreibt, und das ist Sacharja. Und Sacharja 14 sagt es ganz eindeutig: Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn. Da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Also der Herr zieht alle, er zieht sie alle zusammen. Und die Stadt wird erobert. Das steht vor Jerusalem, irgendwann, bevor Jesus kommt. Die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden. Gott weiß das, weil er der Regisseur der Zeit ist und weil er sie geplant hat. Die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen, der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und dann beschreibt Jesaja, was der Herr dann macht. Hört zu. Aber der Herr wird ausziehen, gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße, und jetzt ist es über Jesus geredet, seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Das heißt, da wird Jesus kommen, mit seinen Füßen den Ölberg berühren, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg kann es nicht verkraften. Er wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Da sehen wir die Macht Jesu, wenn er kommt und mit seinen Füßen den Berg berührt, spaltet er sich auf. Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden, sodass das Tal dann von Ost nach West verläuft. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird nach Azel reichen und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Ossias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Und wenn der Jesus auf dem Ölberg steht, der Herr Jesus, und du gehörst zu Jesus, wirst du dann dabei sein. Alle Heiligen mit dir. Und das miterleben als sein Gefolge. Und interessant ist, dass also diese Flucht, zu der jetzt Jesus in diesem Abschnitt wieder in Lukas auffordert, wir haben das ja gerade gelesen, flieh auf die Berge, wer in Judäa ist, das ist damals geschehen. Im jüdischen Krieg, da konnten ungefähr 20.000 Gläubige, sagen die Geschichtsschreiber, der ersten Gemeinde, sie konnten, weil die Römer einen kurzen Stopp hatten, sie mussten ihre Legionen woanders hin ziehen während der Belagerung. Und das nutzten die Christen, um aus Jerusalem zu fliehen, haben das Wort umgesetzt. Und interessant ist, dass bei dieser letzten Eroberung, von der wir in Sacharja gehört haben, dass es wieder so ist. Gott macht da ein Tal und wieder können die Gläubigen, die gehorsam sind, fliehen und der Katastrophe entgehen. So, jetzt müsste ich eigentlich hier Schluss machen mit der Predigt. Das habe ich mir so gedacht gestern und jetzt wäre das aber eigentlich ganz miserabel von mir, weil wir noch gar nicht nachgedacht haben, was hat denn das alles für uns für eine Bedeutung? Wir haben jetzt nur überlegt, was könnte wann irgendwie geschehen und was für Krisen kommen auf uns zu oder auf die Christen, die dann leben. Und wie macht es der Herr? Wie führt er da so Regie? Jedenfalls überblickshaft. Und deswegen müssen wir jetzt trotzdem noch ein kleines Anhängsel machen. Auch wenn wir vielleicht sagen, wir werden als Christen entrückt und werden das Schlimmste gar nicht erleben, das ist wahr. Aber trotzdem hat uns das doch was für unser jetziges Glaubensleben zu sagen, weil ja auch jetzt schon diese Vorwehen da sind. Also müssen wir auch überlegen, was hat es uns für unseren Glaubensleben zu sagen. Und ich glaube, die größte Konsequenz werden wir nächste und übernächste Woche hören, die das Ganze zusammenfasst. Aber 7 kleine Pünktchen können wir aus diesem Text entnehmen. Erstens zu Vers 8. Dort steht, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Und da möchte ich einfach davon lernen. Ich möchte mich auf das Wort Gottes ausrichten, denn das bewahrt mich vor irrigen Wegen. Es bewahrt mich vor irrigem Denken. Es bewahrt mich vor irrigem Handeln. Es bewahrt mich vor Irrlehren, vor falschen Entscheidungen. Wir haben das, glaube ich, in dem einen Lied auch gesungen. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort schaut oder steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und das können wir davon lernen. Und das wissen wir auch, aber wir müssen uns immer wieder klar machen. Die Ausrichtung aufs Wort Gottes bewahrt uns vor Verführung und auch vor falschen Entscheidungen in geistlicher, aber auch anderer Hinsicht. Dann, zweiter kleiner Punkt zu Vers 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hört und werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht so bald. Wir können davon lernen, wir sind noch nicht im großen Finale. Das große Finale, alle, die hier zu Jesus gehören in diesem Raum, die erleben das ja gar nicht von der Erde aus, sondern die sind ja beim Herrn und kommen mit ihm zurück. Das große Finale erlebt die Generation, die dann da ist, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Aber die Gemeinde ist ja vorher entrückt zu ihm, kommt dann wieder zurück auf die Erde. Also das große Finale steht noch bevor, diese Trübsal, sie wird nach der Entrückung irgendwann einsetzen. Aber die Krisen der Zeit, die können uns schon erschrecken. Wer von euch ist nicht schon erschrocken über eine persönliche Krise oder über eine politische Krise? Vielleicht jetzt der Krieg mit der Ukraine rückt näher oder was auch immer. Oder damals, als Corona war oder sonst irgendetwas. Die Krisen der Zeit können uns erschrecken und Jesus sagt aber jetzt hier, erschrecket nicht. Und er sagt es in Johannes 14, Vers 1 auch, euer Herz erschrecke nicht. Und er sagt es in Johannes 14, 27 auch, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Also jeder, der ein Kind Gottes geworden ist durch seinen Glauben an Jesus Christus, steht wirklich bleibend im Frieden Gottes. Das ist ganz wunderbar. Er hat diesen Frieden im Herzen, weil Jesus durch sein Blut Frieden mit dem Vater gemacht hat, zwischen ihm und dem Vater. Und egal, ob die Welt tobt, ob die Welt mordet, ob die Welt im Krieg ist oder was auch immer, dieser Friede ist wie so ein schützendes Zelt über den, die Gott gehören. Schützendes Zelt für unsere Seelen und keine Bombe kann das zerstören. Keine Faust kann das zerstören. Keine weltliche Macht kann das durchbrechen, weil unsere Seele, Körper wird vielleicht schon kaputt gehen, aber diese Seele, die dem Herrn Jesus gehört, die ist eingeschlossen in dieser Arche Gottes, kann man sagen. Meinen Frieden, ne? Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Mein Friede, den kann die Welt nicht zerstören. Und in dem seid ihr wie in diesem Zelt. Anders ausgedrückt hat das in Johannes 10, wo er von den Schafen sprach, die ihm gehören, also die Gläubigen, die ihn angenommen haben. Und da steht in Johannes 10, 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Erschreckt nicht. Oder wie du gesagt hast vorhin von der Schrift her, fürchtet euch nicht. Und noch etwas vielleicht, wenn hier von Kriegen die Rede ist in Vers 9. Wir dürfen daraus nicht schließen, wenn Gott sagt, im nächsten Akt, vielleicht ab morgen oder ab in 10 Jahren, da kommt der und der Krieg. Das ist der nächste Akt. Dann dürfen wir jetzt auch nicht draus schließen, also müssen wir uns nicht mehr um Frieden bemühen, weil kommt der Krieg ja eh, wir können ja eh nichts machen. Können wir uns ruhig streiten mit den Nachbarn und alles. Nein, wir sollen ja trotzdem Friedensstifter bleiben. Das ist ja genauso mit der Mission. Obwohl wir wissen, dass Gott es ist, der das Herz eines Menschen berührt, sagen wir ja auch nicht, okay, wir sind da raus, weil Gott muss es ja machen. Nein, er gebraucht uns ja. Und so ist es auch. So viel an euch liegt, sagt die Schrift, haltet mit allen Menschen Frieden, Römer 12, 18. Und das gilt auch, wenn der nächste Krieg kommt. Das gilt für dich und mich, solange wir leben. Glückselig sind die Friedensstifter, sagt Jesus am Anfang der Bergpredigt, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Dritter kleiner Punkt. Vers 13, das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Ich möchte es jetzt ganz persönlich sagen. Lasst uns erkennen, Not bedeutet nicht nur Leid. Wir müssen das jetzt gerade erleben. Aber Not bietet oft die Gelegenheit zum Zeugnis für Jesus. Das ist ganz interessant. Und das wird im großen Geschehen, das haben wir ja gehört, ne, durch diese Kriege und durch diese Krisen, Vers 13, das wird euch Gelegenheit zum Zeugnis geben, aber es wird auch im Persönlichen so sein. Gott benutzt immer wieder Not, die du bei anderen siehst, die vielleicht in die du selber gerätst, um dir eine Gelegenheit zu geben, dich zu ihm zu bekennen. Oder von der frohen Botschaft ein bisschen was weiterzugeben. Oder auch viel. Und diese Gelegenheit sind, obwohl sie notvoll sind, deswegen natürlich Gold wert. Sie sind Augenblicke der Gnade Gottes. Es ist ein Zeitfenster, das der Gott, der Herr, wollte ich sagen, was Gott uns öffnet. Und dieses Öffnen, das ist so, wie wenn du in deinem Haus ein neues Fenster einbaust. Wir haben das immer erlebt. Das rumpelt ganz schön, wenn die alten Fenster da rauskommen und die da hämmern mit Riesenhämmern. Und so ist es bei Gott auch. Wenn er uns so ein Zeitfenster einräumt, dann rumpelt das oft durch Not und Leid. Aber es kommt ein neues Fenster zum Zeugnis. Gelegenheit. Das wird euch Gelegenheit zum Zeugnis geben. Vierter kleiner Punkt. Vers 17 und 18. Und ihr werdet gehasst von allen werden um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Schicksal vieler Nachfolger Jesu wird hier angesprochen. Gehasst, vielleicht sogar getötet. Aber wie gesagt, sogar jedes einzelne Haar, ich glaube 200.000 hat jeder von uns. Und das Haar, was ich jetzt in der Hand habe, der Herr weiß, was das für eins ist. Vielleicht Nummer 587, rot-blond, was weiß ich. Ne? Und wenn Gott das schon kennt, ne? Oder die Namen aller Sterne, die kann man, das sind 10 hoch 25 plus x. Ne? Und wenn wir die zählen, würden wir auch schon eine Ewigkeit brauchen. Und Gott hat auf einen Schlag all diese Namen parat, sagt die Schrift. Also wie viel mehr? Ne? Und die Sperlinge kennt er alle und er lässt nur zu, dass vielleicht vorhin einer gegen die Scheibe des Rathauses hier geflogen ist. Das musste er zulassen. Wie viel mehr wird er dann garantieren, dass kein Gläubiger, der wirklich ein echter Gläubiger ist, jemals sein Heil verlieren wird, weil er sie alle mit Namen kennt und in sein Lebensbuch eingeschrieben hat. Egal durch welche Schwierigkeiten du gehst oder ob du vielleicht sogar als Märtyrer dein Leben lassen musst. Fünfter kleiner Punkt zu Vers 19. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Missverständnis wäre, oh, ich muss jetzt hundertprozentig standhaft sein, sonst geht mein Heil verloren. Das ist damit nicht gemeint. Das kann damit nicht gemeint sein, weil das Heil ja er uns erworben hat. Und das ist von ihm abhängig, nicht von meinem Werk. Es ist umgedreht. Der Herr wird alle wahren Gläubigen befähigen, ihm treu zu bleiben. Trost für dich und mich. Er schenkt die Kraft, dass wir standhaft bleiben. Und sei getrost, wenn du oder ich, wenn wir wie Petrus punktuell den Herrn verleugnen, dann wird er uns zu sich zurückholen. Wir verlieren dann nicht das Heil.
Er bleibt treu, wenn wir untreu
sind. Ja, Petrus ist das passiert am Feuer und der Herr hat ihn dann angeblickt. In dem Moment hat er es schon erkannt, weinte bitterlich und dann hat der Herr ihn wieder in seine Gemeinschaft aufgenommen. Dreimal gefragt, hast du mich lieb? Und damit hat er ihn wieder aufgenommen. Kleiner sechster Punkt, Vers 22, denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Glaub es, dass sich alles, was geschrieben steht, irgendwie immer erfüllt. Alles. Und deswegen kann man da sein Leben drauf bauen. Das ist der sicherste Standpunkt der Welt, das haben wir vorhin gesungen. Glaube es, richte dein Denken und Handeln darauf aus. Und siebtens und letztens, Vers 24, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und davon dürfen wir lernen, Gott begrenzt die Zeiten der Heiden. Das heißt auch, Gott begrenzt Schlimmes. Er hat Grenzen eingefügt. Und Gottes Grenzen, das ist ja logisch, weil Gott über allem steht, die kann man nicht überschreiten. Also ich kann vielleicht jetzt hier nach Thüringen gehen, das merkt überhaupt keiner. Ist ja auch wurscht, das interessiert auch keinen. Ich könnte vielleicht sogar versuchen, die Grenze nach Nordkorea irgendwie zu überschreiten. Vielleicht würde ich es sogar mit irgendwelchen Tricks schaffen, wird aber schwierig. Aber irgendjemand hat es bestimmt schon geschafft. Aber die Grenze, die Gott setzt, die kann niemand überschreiten. Bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und daraus können wir lernen, alles Böse, alles Leidvolle, alles Notvolle hat irgendwie seine von Gott gesetzte Grenze. Das ist nicht uferlos. Von Gott in seiner Weisheit wurde diese Grenze gesetzt und diese Limits kann niemand und nichts überschreiten. Also wird er dafür sorgen, dass seine Kinder, die Heiligen und Erretteten durch Jesus, aufgrund der Begrenzung des Bösen, selbst durch dunkle Täler sicher geleitet werden. So kann ich hier mit einem Bibelvers schließen, den ihr alle kennt, glaube ich, oder jetzt kennenlernt. 1. Korinther 10, 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, sagt das Wort Gottes. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott wird und wird, ja, er wird den Verlauf der Geschichte und den Verlauf deines Lebens in seinen vollkommenen Plan einbetten. Das ist damit auch gesagt. Und das geschieht nur zu seiner Ehre. Amen. Lasst uns ein Lied zusammen singen. Und dieses Lied soll Jesus in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, das heißt, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben, ne, Anna? Es ist 275, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im grünen Buch.